Hi.
Schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Aber heute soll es um Psalm 16 gehen. Heute soll es um Gottes Wort gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es so, manchmal habe ich so Tage oder so Ereignisse, auf die freue ich mich. Auf die freue ich mich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Zum Beispiel, wenn ich Geburtstag habe. Dann weiß ich, okay, das ist ein Tag, an dem kommen viele coole Menschen, mit denen ich Zeit verbringen kann. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen Tag. Oder wenn ich ganz genau weiß, bald fahre ich in Urlaub, ich fliege in den Süden, ich fliege in die Sonne, dann weiß ich ganz genau, darauf freue ich mich und habe so ein Glück, okay, weil ich weiß, wenn ich da bin, dann scheint mir die Sonne auf den Bauch und dann geht es mir einfach richtig gut. Also man hat manchmal so eine Vorfreude auf gewisse Ereignisse. Und manchmal kommt es sogar vor, da freue ich mich sogar so richtig auf den Sonntag und so richtig auf den Sonntagsgottesdienst. Und jetzt mal eine Frage an euch, wer von euch freut sich schon die ganze Woche auf heute, auf den Sonntagsgottesdienst? Wer freut sich schon so richtig darauf, die ganze Woche? Okay, einer, der sehr heilig ist, sehr gut, das freut mich. Die Sache mit Freude und mit Glück, das sind ja manchmal so seltsame Dinge. Das ist Freude und Glück, das ist irgendwie so ein Gefühl, das ist aber auch irgendwie eine Entscheidung, das sind manchmal so Umstände, in denen wir uns befinden. Und eine Sache steht auf jeden Fall fest, von dieser Freude und von diesem Glück hat man nie genug. Man kann irgendwie nicht so genug davon bekommen. Es gibt irgendwie immer noch mehr. Und unser ganzes Leben dreht sich häufig darum, wie können wir Freude erfahren? Wie können wir keine Angst mehr haben? Wie können wir die falschen Dinge meiden und die guten Dinge tun? Wie können wir in den Tag froh hineinleben, ohne uns Sorgen zu machen? Und die Frage ist, wie können wir mit den Herausforderungen, die unser Leben ja in sich trägt, gut umgehen? Wie können wir ein gutes, ein schönes Leben leben? Wie können wir ein Leben im Überfluss haben? Die Frage ist, wie geht das? Wie schaffen wir das? Wie können wir das machen? Und wir wollen uns heute diesen Psalm 16 anschauen und wollen uns anhand von 4 Punkten einmal anschauen, was uns dieser Psalm darüber lehrt. Was wir aus diesem Psalm mitnehmen können, was uns dabei helfen kann, ein Leben im Überfluss zu haben. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist unsere Zuflucht. Wo ist unsere Zuflucht in unserem Leben? Und dazu steht im ersten Vers, beschütze mich, Gott, ich vertraue auf dich. Und der erste Schritt, den uns dieser Psalm sagen möchte, den er uns lehren möchte, ist zu sagen, Gott, ich möchte bei dir meine Zuflucht suchen. Ich möchte dir vertrauen. Weil in Gott ist alles Gute. In ihm ist die ganze Treue, die ganze Fülle, die ganze Schönheit. In ihm ist alles, was ich eigentlich brauche. Und das bedeutet, dass ich an diesen Gott glauben möchte, an den Gott der Bibel glauben möchte. Das bedeutet aber nicht, dass ich an meinen Gott glaube, dass ich an meinen persönlichen Gott glaube. Ich glaube nicht an den Gott, den ich mir selbst zusammengebaut habe, an den Gott meiner eigenen Vorstellungen, der alles mit sich machen lässt und dem ich sage, wie er sich zu verhalten hat, damit ich glücklich bin. Ich glaube also nicht nur an die Dinge in der Bibel, die mir passen, sondern ich glaube allem. Das heißt, ich glaube an den Gott, der voller Liebe ist, aber ich glaube auch an den Gott, der voller Gerechtigkeit ist. Ich glaube an diesen Gott nicht nur, weil er mir mal geholfen hat, weil er mich mal zum Sieg geführt hat, weil es mir gut geht, sondern ich glaube an diesen Gott, weil dieser Gott real ist, weil er anbetungswürdig ist. Und gerade weil dieser Gott mir ja auch manchmal so widerspricht und in mein Leben so reinspricht, so Dinge, die mir nicht gefallen, weiß ich ja, dass dieser Gott real ist. Weiß ich ja, dass dieser Gott nicht eine Wunschfigur ist. Weiß ich, dass er kein Roboter ist, den ich mir ausgedacht habe, sondern wie in einer echten Beziehung möchte ich ja ein Gegenüber haben, das mir auch in mein Leben reinsprechen kann, das mich auch korrigieren kann. Mir ist es ja auch wichtig, dass meine Frau in mein Leben hineinspricht, mich korrigiert, mich auf Dinge hinweist, weil ansonsten hätte ich einfach einen Roboter geheiratet. Und genau das möchte ich nicht. Und genauso ist es mit Gott. Gott ist jemand, der real ist, gerade weil er auch in unser Leben hineinsprechen möchte. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns? Glaubst du an einen Gott, der dir auch in dein Leben hineinsprechen kann? Glaubst du an einen Gott, der auch das Recht hat, dich mal zu korrigieren? Glaubst du an einen Gott, der dir auch mal sagt, dass du was falsch gemacht hast? Glaubst du eigentlich auch so Gottes Urteil, dass du gut für ihn bist, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist, dass du schön bist? Oder glaubst du eigentlich eher so an die Meinungen und an die Dinge, die andere Menschen über dich sagen? Und vor allem die Frage, wie ist es, wenn du Zuflucht brauchst? Wie ist es, wenn du Hilfe in deinem Leben brauchst? Glaubst du wirklich, dass dieser Gott dir helfen kann? Oder denkst du eigentlich, dass du dich irgendwie selbst wieder rausboxen musst? Und ich möchte uns einladen, dieser Psalm möchte uns einladen, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm unser Leben in die Hand geben. Und das bedeutet für unseren Alltag, dass sich daran zeigt, an unserem Leben, wem wir wirklich vertrauen. Die Frage ist, wenn du ein Problem hast, wenn du ein Problem ganz konkret in deinem Alltag hast, kannst du dir jetzt gerade irgendwas vorstellen. Wenn du ein Problem hast, an wen wendest du dich? Als allererstes, wendest du dich an deinen Mann oder an deine Frau und fragst die um Hilfe? Wendest du dich an dein Bankkonto und schaust, okay, habe ich genug Geld, um das Problem irgendwie zu lösen? Zeigst du irgendwie darauf, dass du einen Abschluss hast und dass du eigentlich gute Entscheidungen treffen kannst? Oder versuchst du irgendwie schnell zu googeln und herauszufinden, wie man das irgendwie lösen kann? Oder fragst du Gott? Ist deine erste Reaktion, wenn du ein Problem hast, Gott um Hilfe zu fragen? Denn ich glaube, wen wir zuerst um Hilfe fragen, daran zeigt sich, wem wir am meisten vertrauen, dass er uns helfen kann. Wen du als erstes um Hilfe fragst, intuitiv, zeigt, wem du am meisten vertraust, dass er dir wirklich helfen kann. Und meistens ist es ja nun mal so, dass wir diese Hilfe eher von uns selbst erwarten, vielleicht von anderen Menschen, vielleicht von Geld, vielleicht auch vom Internet, aber selten irgendwie von Gott. Und ich möchte uns einladen, bei Gott um Hilfe zu fragen, uns hinzusetzen, unsere Probleme zu benennen, vielleicht mal aufzuschreiben und mit diesem Problem vor Gott zu kommen und ihn um Hilfe zu fragen. Entweder das alleine zu machen, mit unserem Partner, mit unserer Familie, Gott wirklich um Hilfe zu fragen. Denn ich glaube, das ist ein Ausdruck des Vertrauens. Denn wenn wir davon ausgehen, dass dieser Gott uns wirklich helfen kann, dann würden wir auch mit unseren Anliegen wirklich zu diesem Gott kommen. Weil wir glauben, dass er uns hilft. Und ich habe vorhin erwähnt, meine Frau und ich, wir sind das erste Mal jetzt Eltern geworden. Und wir merken, glaube ich, wie jeder, der schon mal Kinder bekommen hat, man hat eigentlich keine Ahnung, was man da so richtig macht. Und es gibt so richtig viele Hinweise und Ratgeber und noch mehr Menschen, die einem sagen, was man jetzt wann, wo, wie machen muss, um dieses Kind so richtig zu versorgen und damit man alles perfekt macht. Und am Ende stehst du so da und hörst dir das alles an und denkst dir so, ja toll, das ist alles irgendwie, hört sich alles irgendwie gut an und richtig an, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie ich jetzt das machen soll mit diesem Kind. Und also haben wir uns angewöhnt, dass wir sagen, okay, wir beten sowieso jeden Abend zusammen. Und haben gesagt, wir wollen Gott um Hilfe fragen. Gott, wie sollen wir das machen mit Essen geben, mit Schlafen bringen, mit den ganzen anderen Sachen, die man halt auf einmal so mit diesem Kind machen muss, damit es ihm gut geht. Weil Gott ist ja derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat. Also wird er uns auch den besten Weg zeigen, den wir gehen können. Und wir wollen mit diesen ganz schönen Dingen, aber auch mit den herausfordernden Dingen, wollen wir ihn um Hilfe fragen, wollen wir ihn um Hilfe bitten. Und Gott zu vertrauen, bei ihm um Hilfe zu fragen, das ist der erste Schritt, um ein Leben zu leben, was im Überfluss ist. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist Freude und Glück. Dazu lese ich nochmal die Verse 2 und 11. Und da steht, ich sagte zu Jahwe, du bist mein Herr, du bist mein einziges Glück. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. In diesem Psalm geht es nicht nur darum, dass wir Gott vertrauen, dass wir bei Gott unsere Zuflucht suchen, sondern auch, dass wir erkennen, dass unser ganzes Glück, unsere ganze Freude, dass die nur bei Gott zu finden ist. All unser Glück ist Gott und wo Gott ist, da geht es uns gut. Da können wir lachen, da können wir jubeln, da können wir tanzen, da können wir innehalten und uns einfach freuen. Aber die Sache ist die, wenn wir an Freude denken, wenn wir über Freude nachdenken, wenn wir über Glück nachdenken, dann suchen wir das oft in anderen Dingen. Und wenn man sich so verschiedenste Umfragen anschaut, worin die Leute in Deutschland oder einfach in der westlichen Welt so ihr Glück versuchen zu finden, dann kommen da relativ ähnliche Dinge raus. Da kommt zum Beispiel finanzielle Sicherheit. Wenn ich finanziell abgesichert bin, wenn ich meine Schulden abbezahlt habe, wenn ich dieses und jenes Einkommen habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden, weil dann habe ich einen gewissen Lebensstandard. Oder Freiheit. Zu entscheiden, wie ich mein Leben gestalten kann, was ich machen kann, wo ich arbeiten kann, mit wem ich Zeit verbringe, in welches Land ich reise und so weiter und so fort. Diese Freiheit ist das, was mich glücklich macht. Oder Liebe. Wenn ich geliebt bin, dann werde ich glücklich sein. Wenn es diese eine Person gibt, die mich liebt, wenn ich endlich verheiratet bin, wenn ich endlich diese Beziehung habe, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich endlich Kinder habe, dann werde ich happy sein. Oder wenn ich endlich Enkelkinder habe, dann werde ich glücklich sein. Immer erst, wenn ich diese Liebe habe, dann werde ich glücklich sein. Oder Ruhe. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Ich möchte entspannen. Ich habe so viel in meinem Leben schon gemacht. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will einfach die letzten Jahre so einfach genießen und dann werde ich glücklich sein. Aber die Sache ist die, wenn ich finanziell abgesichert bin, dann werde ich trotzdem nicht glücklich sein. Weil dann gibt es ja immer noch mehr, was ich haben kann. Es gibt immer noch mehr Geld, was ich verdienen kann. Immer noch mehr Dinge, die ich mir kaufen kann. Und wenn ich das dann habe, dann werde ich glücklich sein. Problem ist, an diesem Punkt kommen wir nie an, weil es gibt immer mehr, was man haben kann. Wenn ich Freiheit habe, alles zu tun, wie ich es machen will, dann werde ich mich wahrscheinlich ziemlich oft umentscheiden und die ganze Zeit meine Richtung ändern und werde dabei wahrscheinlich mir selbst und anderen Menschen schaden, weil ich will immer das Beste für mich rausholen. Und wenn ich mein Glück und meine Freude in Liebesbeziehungen suche oder allgemein in Liebe, dann bürde ich einer anderen Person eine Last auf, die diese Person gar nicht tragen kann. Diese Person kann mich nicht glücklich machen, weil diese Person selbst nicht perfekt ist. Und deswegen werde ich dieser Person eine Last aufbürden, mach mich jetzt glücklich, mach mich jetzt froh. Und wenn du das nicht bist, dann bin ich natürlich enttäuscht und suche mir je nachdem jemand anderen. Das heißt, Glück und Freude in mir selbst zu suchen, das funktioniert nicht. Es in Materiellem oder in Beziehung zu suchen, das erfüllt mich auch nicht. Und dennoch, glaube ich, sehnen wir uns ja irgendwie alle nach Freude. Wir sehen uns ja alle irgendwie nach Glück. Wir alle haben eine Sehnsucht nach einem transzendenten Glück, nach einer Schönheit, nach einer ewigen Freude. Und wir alle spüren auch, dass es das gibt. Und wir alle bekommen so einen flüchtigen Eindruck von dieser Schönheit, von dieser Freude, von diesem Glück. Wenn wir erhabene Musik zum Beispiel hören, wenn wir die Natur genießen, wenn wir eine Umarmung oder einen Kuss austauschen, wenn wir das gewaltige große All sehen oder einen majestätischen Sonnenuntergang betrachten, merken wir, dieses Glück gibt es doch irgendwo, aber es ist so flüchtig. Und wir müssen uns irgendwie immer anstrengen, um dieses Glück zu bekommen und haben deswegen auch irgendwie nie genug davon. Und dennoch gibt es dieses Glück, gibt es diese ewige Freude in unserem Herrn, in unserem Gott. Denn Gott ist derjenige, der uns Sicherheit gibt, der uns Schutz gibt, der uns diese Freiheit gibt von Schuld, von Scham, von Niedergeschlagenheit. Und Gott gibt uns auch diese nie endende Liebe, diese erfüllende Liebe, die kein Mensch uns geben kann. Und wenn wir ihn ansehen, wenn wir bei ihm sind, dann ist das die allergrößte Freude, die wir haben können. Und wenn wir in unserem Alltag sagen, Gott, du bist mein Herr, du bist mein einziges Glück und ich lobe dich und ich freue mich an dir, dann sind wir auf dem Weg zu einem Leben in Überfluss. Und für unseren Alltag können wir sagen, Lob und Anbetung Gottes ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Ist ein Ausdruck unseres Willens und nicht unbedingt eine Gefühlssache. Freude und Jubel über Gott, und jetzt Achtung, das ist sehr deutsch, das ist eine Sache, die können wir planen. Wir lieben es ja, Dinge zu planen und irgendwie ein System irgendwie zu machen und irgendwie das alles so aufeinander aufzubauen. Und in diesem einen Punkt hilft uns unser Deutschsein so ein bisschen. Oder unsere westliche Prägung, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil Freude und Glück, Jubel über Gott, Anbetung, das sind Dinge, die wir aktiv mit einer Entscheidung tun können. Und die über die Zeit, in der wir das tun, dann wirklich zu einem Ausdruck unseres Herzens werden. Und wie Luther das gesagt hat, tun wir das durch die Pflicht hin zur Freude. Das bedeutet, dass wir die Dinge am Anfang tun, weil wir uns dafür entscheiden. Und das kommt vielleicht uns ein bisschen mechanisch vor, aber mit der Zeit wird das immer mehr Teil unseres Selbst, immer mehr Teil unseres Wesens und immer mehr größer wird unsere Freude an unserem Gott. Und als ich darüber nachgedacht habe, musste ich an Kaffee denken. Weil ich arbeite in einem Café und als ich am Anfang da angefangen habe, war Kaffee für mich so eine Sache, die habe ich konsumiert, weil die hat mich wach gemacht. Die hat mich aufgeputscht. Und die hat auch ganz gut gerochen, aber das war es dann auch. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und habe mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann gemerkt, so oh krass, gibt so ganz unterschiedliche Varietäten, ganz unterschiedliche Arten, wie man das herstellen kann, ganz unterschiedliche Arten, wie man das trinken kann, voll komisch. Und je größer mein Interesse an Kaffee wurde und je mehr ich mich mit Kaffee beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich gefreut darüber, wie genial dieses banale Produkt einfach ist und wie cool das ist und wie schön das ist und wie krass man das genießen kann, je besser und je mehr man sich damit beschäftigt. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Gott. Am Anfang ist Gott vielleicht jemand, der dir mal geholfen hat, wo du einen Effekt in deinem Leben gespürt hast, dieser Gott hat eingegriffen. Aber je mehr du dich mit Gott beschäftigst, je mehr du ihn kennenlernst, desto größer wird deine Freude, desto schöner wird deine Beziehung zu Gott. Und desto mehr wirst du merken, dass deine ganze Freude, deine ganze Fülle aus Gott kommt. Je mehr du dich damit auseinandersetzt. Und wir können das tun, indem wir zum Beispiel die Psalmen lesen, denn sie führen uns in den Lobpreis Gottes. Indem wir uns in sie vertiefen, über sie nachdenken oder vor allem, indem wir sie nachbeten. Indem wir die Psalmen nachbeten und ergänzen mit dem, was uns gerade auf dem Herzen liegt, können wir einstimmen in diesen Lobpreis Gottes. Wir können Lieder zur Ehre Gottes singen. Und das heißt nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Dusche, vielleicht auch vor dem Essen mit der ganzen Familie und können so Gott loben und preisen. Wir können eigene Texte, Tagebucheinträge, Gedichte, was auch immer schreiben und darin die Schönheit, die Kreativität, die Größe Gottes loben und preisen. Und wir können uns bewusst machen, dass im Himmel ein ewiger Lobpreis Gottes schon im Gange ist, der schon seit Ewigkeiten läuft. Und wir dürfen als seine Gemeinde, als einzelne Menschen, wir dürfen in diesen Lobpreis mit einsteigen. Wir dürfen an diese Quelle zum Brunnen der Freude, zu Gott selbst gehen. Und je mehr wir uns an dieser Quelle bedienen, an Gott satt werden voller Freude, und je weniger wir uns um diese Dinge dieser Welt drehen, desto größer wird unsere Freude, desto größer wird der Überfluss in unserem Leben werden. Kommt zum dritten Punkt, die Leitung durch Gott. Und dazu lese ich die Verse 3 und 4. Ich freue mich an den Heiligen im Land, denn an denen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Schwer gestraft sind die, die hinter Götzen her sind. Für Götzen spende ich niemals Trankopferblut und nie kommt ihr Name in meinen Mund. Hier steht, Götzen sind falsch und ich opfere ihn nicht. Und der Überlieferung nach war David der Autor dieses Psalms. Und David war der König von Israel und der liebte Gott, aber der war beileibe kein perfekter Mensch. Und er hatte Macht und er hat diese Macht auch echt immer mal wieder ausgenutzt. Wenn ihn jemand störte, hat er ihn verbannt. Damals. Stärkste und der Beste hier. Und wenn er Aber dieser Mann war auch irgendwie ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also diese Person David, die so viel Quatsch gemacht hat, die so viele böse Dinge, trotzdem so viel Gunst, so viel Gnade von Gott. David sagt in diesem Psalm, nur Gott ist mein Glück und nie opfere ich anderen Götzen, ich halte mich von denen fern. Frage, hat er das geschafft? Es sind einige in denen dieser Mann krachend versagt hat. Aber die Sache war immer wieder umgekehrt, dass er sich gedemütigt hat, dass er die falschen Dinge in seinem Leben immer wieder hinterfragt hat, vor Gott gebracht hat und versucht hat, sie zu ändern. Und gesagt hat, Gott, du sollst meine Leitung sein. Dir möchte ich vertrauen. An dir möchte ich mich orientieren und nicht an den Götzen. Und auch für uns stellt sich so die Frage, was sind so Götzen, was sind so Dinge, an denen wir hängen? Was sind so Dinge, an denen wir uns orientieren? Was sind so Dinge, die uns leiten? Sind es irgendwelche Ratgeberbücher? Das Kind in dir muss Heimat finden und so weiter. Sind es diese Bücher, 12 Rules for Life? Es gibt ja tausend verschiedene Sachen. Sind das so die Leitschnüre, die Leitgedanken für unser Leben? Oder ist es Gott, der uns leitet? Ist es sein Wort, das uns leitet? Und wollen wir die Götzen, diese Leitungen aus unserem Leben entfernen, weil wir denken, ja Gott straft mich sonst? oder weil wir wirklich anerkannt haben, dass das einfach nicht der richtige Weg ist. Dass es Zeitverschwendung ist, dass es Energieverschwendung eigentlich ist, mich an anderen Dingen zu orientieren, die mir, die ich höher achte als das, was Gottes Wort mir sagt. Und ne, mir geht es nicht darum, irgendwelche Autoren oder sonst irgendwas schlecht zu machen. Mir geht es einfach nur darum zu sagen, die Leitung, die endgültige Leitung, die sollen wir von Gott nehmen und sollen uns an ihm orientieren und sollen ihm die höchste Priorität beimessen. Und wir können das tun mit zwei Dingen, die auch hier in diesem Psalm beschrieben werden. Zum einen, wie es in Vers 3 heißt, können wir uns an den richtigen Vorbildern orientieren. Können wir uns umschauen und sagen, okay, wo sind bei uns in der Gemeinde Menschen, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, an denen wir uns orientieren können? Wo sind andere, entweder schon gestorbene oder noch lebendige Menschen, wo wir sagen, das sind Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes. Und das sind Vorbilder, an denen möchte ich mich orientieren. Ich möchte mich nicht an irgendwelchen Businessleuten oder Schauspielern oder an wem auch immer orientieren, sondern ich möchte mich an Männern und Frauen nach dem Herzen Gottes orientieren. Das sollen die Vorbilder in meinem Leben sein. Und das Zweite ist, wie es in Vers 8 heißt, stelle dir Gott immer vor Augen. Wenn wir uns ihn immer wieder vor Augen stellen, sein ganzes Wort uns vor Augen stellen, dann berät er uns durch die ganze Bibel. Also lasst uns jeden Tag in der Bibel lesen. Jeden Tag darin forschen, denn dann werden wir weise werden, dann werden wir gute Entscheidungen treffen. Wenn wir uns nicht mit Gottes Wort füllen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir keine Ahnung haben, wie wir gute Entscheidungen in unserem Alltag treffen. Und wenn wir über Gottes Wort nachdenken, dass es unsere Gedanken füllt, dann werden wir sogar, und das sind die Auswirkungen, wie es auch hier in dem Psalm heißt, sogar in der Nacht wird uns unser Gewissen hinweisen, was gut ist und was falsch ist. Sogar in der Nacht, weil wir uns den ganzen Tag über mit Gottes Wort gefüllt haben, werden unsere Träume und unsere Gedanken von Gottes Wort erfüllt werden. Und weil meine Gedanken und meine Handlungen voll sind von Gottes Wort, kann ich auch gute Entscheidungen treffen. Kann ich geleitet werden in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir uns von Gottes Wort leiten lassen, dann sind wir auf einem Weg zu einem Leben im Überfluss. Ein Leben im Überfluss ist da, wo wir uns Gottes Leitung unterstellen, Gottes Leitung suchen. Damit komme ich zum vierten und letzten Punkt, mein Erbe. Jetzt lese ich die Verse 5 und 6 nochmal. Mein Hab und Gut bist du, Jahwe, und auch meine Zukunft gehört dir. Ein herrliches Land hast du mir zugeteilt, einen wunderschönen Besitz. David schreibt hier, Gott selbst ist mein Erbe. Gottes Gegenwart ist jetzt und hier und heute schon mein Anteil und mein Besitz. Bei Gott schon hier auf der Erde zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, seine Gegenwart zu genießen, das ist mein größter Besitz, das ist meine größte Belohnung. Und darüber freut David sich. Er freut sich mehr darüber, als darüber, dass er irgendein Land bekommen hat oder dass er reich ist. Ich meine, ja gut, jetzt kann man natürlich mit Recht auch irgendwie sagen so, ja schön David, schön für dich, dass du sagen kannst, dass Gottes Gegenwart genug ist und dass du happy damit bist. Du hast ja auch alles. Du hast Reichtum, du hast Macht, du hast Liebe, dir geht's gut. Natürlich, wenn ich das alles hätte, würde ich auch sagen, ja okay, Gottes Gegenwart ist genug für mich und ich bin total glücklich damit. Aber ich habe das alles nicht. Ich bin vielleicht arm, ich muss vielleicht kämpfen für das, was ich besitze und ich muss mich anstrengen. Ich muss mich abrackern. Mir reicht das nun mal nicht. Aber, wie wir wissen, hat dieser David auch ganz, ganz andere Zeiten erlebt. Er war lange Zeit ein Landstreicher, ohne Besitz, ohne Freunde, ohne irgendetwas. Und ein Mann, dem gesagt wurde, irgendwann mal in der Zukunft wirst du Besitz haben und wirst du König werden. Er ist so, ja, schön, das hilft mir jetzt gerade auch nicht. Und trotzdem hat er in diesem Moment schon gesagt, Gott, du bist mein Alles, du bist mein Glück, du bist meine Freude, ich möchte an dir dranbleiben, weil ich ganz genau weiß, dass deine Gegenwart das Einzige ist, was mich hier auf der Erde ausfüllen kann. Nicht der Besitz, nicht die Frauen, nicht der Reichtum, nicht irgendwas, sondern du allein, Herr, du kannst mich ausfüllen. Und Gott war da, Gott ging direkt neben David. Mit Gott konnte David lachen, weinen, ihm alles erzählen. Und dieser Anteil, dieser Besitz, dieses Erbe, dieses im Hier und Jetzt schon Gott zu haben, nicht erst irgendwann in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt schon Gottes Gegenwart zu erleben, das ist Davids größter Besitz, das ist alles, was er wollte. Und Gottes Gegenwart ist auch unser Anteil, ist auch unser Erbe, wenn wir zu ihm gehören. Wenn du zu Gott gehörst, dann darfst du das auch jetzt schon erleben. Und dann dürfen auch wir uns schon auf die Suche machen, zu erkennen, dass das das Schönste auf dieser Welt ist. Und manchmal scheint uns das irgendwie so wenig. So, ja, Gottes Gegenwart, aber ja, was ist das? Und ich glaube, dass uns fällt uns das manchmal so ein bisschen schwer, das irgendwie zu greifen, zu erleben, zu merken, dass das wirklich alles ist, was wir brauchen. Und ich glaube, wenn wir uns aber auf die Suche machen, dann erleben wir immer mehr davon. Und dann habe ich auch in meinem Leben immer wieder am Anfang nur Bruchstücke davon erlebt. Mal in einem Lied, was ich gesungen habe. Mal irgendwie in einer Zeit, wo man alleine war. Aber auch gerade in Situationen, wo es mir schlecht ging, wo ich eine lange Krankheit hatte. Gerade dann habe ich gemerkt, okay, diese Gegenwart Gottes, die ist eigentlich alles, was bleibt und die ist eigentlich alles, was ich brauche. Die ist alles, was mich ausfüllt. Das ist die wahre Freude. Und diese wahre Freude, dieses Erbe, das ist nicht irgendwann in der Zukunft, das darf ich im Hier und das darf ich im Heute schon erleben. Aber David spricht nicht nur davon, dass er hier auf der Erde einen Anteil, ein Erbe hat, sondern er sagt, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Denn du, Herr, wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sieht. Das heißt, mein Körper wird die Auferstehung erleben. Er wird nicht vergehen, er wird nicht verwesen, er wird nicht im Totenreich bleiben, nicht im Scheol, wie es hier heißt. Und auch wenn es im Alten Testament diesen Auferstehungsgedanken nicht in dieser starken Präsenz gab, wie es es jetzt im Neuen Testament gibt, haben die Menschen auch damals schon geglaubt, dass es eine Auferstehung gibt. Weil sie gesagt haben, wie das in 1. Samuel 2, Vers 6 heißt, der Herr hat Macht über Leben und über den Tod. Und das glaubte David. Das Problem ist nur, David ist gestorben. David wurde ins Grab getragen. David ist verwest und David ist auch immer noch nicht auferstanden. Von ihm ist nur Staub und Asche. Und eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, dann ist doch der Tod eigentlich so das Einzige, was so das, was sicher ist im Leben, oder? Dieses reale, einschneidende, was in unser Leben kommt, was wir nicht abwenden können. Und eigentlich weiß jeder Mensch, ich werde mal sterben. Aber was meint David dann hier? Und ich denke, er spricht hier über zwei Ereignisse. Das eine Ereignis ist, dass er glaubt, dass er wirklich irgendwann in der Zukunft wieder zum Leben erweckt wird und dass sein Leib irgendwie aus dem Nichts wieder zum Leben erweckt wird. Und dass er irgendwie seine Knochen, seine Muskeln, sein Fleisch, seine Haut, dass all das irgendwie wiederhergestellt wird. Aber warum? Warum glaubt David sowas? Ich glaube, weil er in diesem Text nicht nur von seiner eigenen Auferstehung redet, sondern von dem einen, der als allererstes auferstehen wird, von dem einen, der als erstes den Tod besiegen wird. Er redet von dem Messias, auf den er und alle Israeliten gehofft haben. Und dieser Messias, der kam tatsächlich hunderte Jahre später auf die Erde. Und er zeigte, dass wahres Glück, wahre Freude, dass er die in sich trägt. Und er lehrte damals schon seine Jünger, was Nachfolge bedeutete und half ihnen, die Götzen in ihrem Leben anzugehen, zu bekämpfen und in wahrer Freiheit zu leben. Und er zeigte ihnen auf, dass sie ein perfektes Erbe bei Gott bekommen. Er zeigte, dass er selbst Gott ist. Und dieser Mann war Jesus. Und dieser Mann ging selbst in den Tod, ging selbst ins Totenreich, in den Scheol. Aber wie dann später sein Jünger Petrus in der Pfingstpredigt sagte, sah Gott gar nicht ein, dass er im Totenreich blieb, sondern er erweckte ihn wieder zum Leben. Und das war nicht etwas, was sich irgendwie verheimlichen ließ, denn dieser Mann wurde von vielen Menschen gesehen. Es gab viele Zeugen, die diesen Mann sahen, nachdem er auferstanden war. Keine Leiche konnte mehr gefunden werden. Dieser Mann war wirklich und wahrhaftig auferstanden. Dieser Mann war der Erste, der den Tod vollkommen besiegt hat. Und er sagte seinen Nachfolgern zu, dass auch sie nicht im Totenreich bleiben werden, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Und wer an ihn glaubt, wer mit ihm lebt, wer sein altes Leben aufgibt, wer wirklich stirbt, der wird ewig leben. Und wenn du dein Leben in den Tod gibst, dein altes Sein hier auf der Erde, im Hier und Jetzt schon sterben lässt und sagst, Gott, ich möchte das hinter mir lassen und ich möchte ein neues Leben mit dir beginnen, dann erlebst du diese Wiedergeburt, die dich auch jetzt schon dazu bringt, im Hier und Heute zu wissen, ich muss keine Angst haben vor dem Tod. Wenn er kommt, eines Tages, und ich kann nicht wissen, wann, muss ich keine Angst haben, weil ich weiß, ich werde ewig leben. Und wenn du glaubst, dass du nur die Zeit hier auf dieser Erde hast, um deine Freude und dein Glück zu finden, dann wirst du am Ende deines Lebens mit Bedauern zurückschauen, weil du wirst nie die Zeit ausgekauft haben. Du wirst nie die ganze Freude und Fülle erlebt haben. Es wird immer noch mehr geben. Aber wenn wir wissen, dass dieser Jesus auferstanden ist und dass auch wir auferstehen werden, dass er unser größtes Glück, unsere größte Freude ist, dann können wir auch im Hier und Jetzt schon eine ewige Freude erleben. Dann können wir auch hier schon Gottes Gegenwart genießen. Zum Abschluss möchte ich uns sagen, dass dieser Psalm 16 uns einlädt, ein Leben im Überfluss zu leben. Wie können wir das machen? Indem wir erstens unser Vertrauen auf Gott setzen. Er ist unsere Zuflucht und ihn sollen wir als allererstes um Hilfe fragen in unseren Sorgen, in unseren Ängsten und unseren Problemen. Und das Zweite ist, wir dürfen schon hier auf der Erde wahre Freude, wahres Glück bei unserem Gott finden. Und je mehr wir aus dem Brunnen, aus der Quelle der Freude trinken und je weniger wir versuchen, das in den Dingen dieser Welt zu finden, desto größer wird unser Glück. Und drittens, wenn wir uns wie in diesem Psalm gesagt von Gott leiten lassen, dann können wir Abstand nehmen von diesen Götzen unserer Zeit und wir können uns dem Guten zuwenden und Gott immer näher kommen. Und wenn wir an unser Erbe denken, dann wissen wir, dass wir schon im Hier und im Heute Gottes Gegenwart und Gottes Schutz und Gottes Liebe erfahren dürfen. Wir wissen aber auch, dass wir im Hier und Heute keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Weil wir ganz genau wissen, dass wir ewig leben, wenn wir zu Gott gehören. Wenn wir an ihn glauben, dann werden wir das Totenreich nicht sehen, sondern in Ewigkeit bei unserem Gott sein. Die entscheidende Frage ist, glaubst du das? Willst du das? Glaubst du wirklich, dass dieser Gott existiert, dass in ihm wahre Freude, wahres Glück ist? Glaubst du, dass dieser Jesus vom Tod auferstanden ist? Und zeigt sich das auch in deinem Leben, in deinem Alltag? Und wenn du noch nicht zu ihm gehörst, dann ist heute die Gelegenheit dazu da, ihm dein Leben zu geben, das alte Leben aufzugeben und ein neues zu starten. Heute ist die Gelegenheit, ewig zu leben und bei dem zu sein, bei dem die Freude niemals aufhören wird. Amen.